wir wollen heute in der Reise mit Abraham fortziehen. Und zwar schlagt gerne mit mir zusammen 1. Mose Kapitel 13 auf. Dort heißt es in Gottes heiligem Wort: Und Abraham zog herauf aus Ägypten, er und seine Frau und alles, was er hatte, und Lot mit ihm in den Süden. Und Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold. Und er ging auf seinen Zügen vom Süden bis Bethel, bis zu dem Ort, wo im Anfang sein Zelt gewesen war, zwischen Bethel und Ai, zu der Stätte des Altars, den er dort zuvor gemacht hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Und auch Lot, der mit Abraham zog, hatte Kleinvieh und Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie beieinander wohnten, denn ihr Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es gab Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Und die Kanaaniter und die Perisiter wohnten damals im Land. Da sprach Abraham zu Lot: Lass doch kein Gezänk zwischen mir und dir und zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Ist nicht das ganze Land vor dir? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich mich zur Rechten wenden, und willst du zur Rechten, so will ich mich zur Linken wenden. Und Lot erhob seine Augen und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte, gleich dem Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hin. Und Lot erwählte sich die ganze Ebene des Jordan, und Lot zog ostwärts, und sie trennten sich voneinander. Abraham wohnte im Land Kanaan, und Lot wohnte in den Städten der Ebene und schlug Zelte auf bis nach Sodom. Und die Leute von Sodom waren sehr böse und große Sünder vor dem Herrn. Und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte: Erhebe doch deine Augen und schau von dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden und nach Osten und nach Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft bis in Ewigkeit. Und ich will deine Nachkommenschaft machen wie den Staub der Erde, sodass, wenn jemand den Staub der Erde zu zählen vermag, auch deine Nachkommenschaft gezählt werden wird. Mach dich auf und durchzieh das Land nach seiner Länge und nach seiner Breite, denn dir will ich es geben. Und Abraham schlug Zelte auf und kam und wohnte unter den Terebinden Mamres, die bei Hebron sind. Und er baute dort dem Herrn einen Altar. Amen. Es gibt Wege, die nach außen hin wie Fortschritt aussehen, die aber in Wahrheit Umwege unseres Herzens sind. Und doch ist unser Gott so gnädig, dass er aus diesen Umwegen immer wieder Wege macht. Wir haben Abraham in Genesis 12 gesehen. Gott rief ihn heraus. Gott gab ihm Verheißungen und Abraham baute Altäre und schlug Zelte auf. Er war Anbeter und er war Pilger. Und dann kam die Hungersnot. Und wir sahen ihn in Ägypten stolpern. Nicht, weil Gottes Wort schwach wäre, sondern weil der Mensch schwach ist, der das Wort hört. Und wenn Genesis 12 uns zeigt, dass Gott den Glaubenden in Prüfungen führt, dann zeigt uns jetzt Genesis 13, wie Gott den Strauchelnden wieder zurückführt. Und das ist eine Lektion, die wir nicht nur einmal brauchen in unserem Leben, sondern immer und immer wieder. Denn wer von uns hätte nicht sein eigenes Ägypten? Wer von uns kennt nicht diese Stunden, in denen die Angst lauter spricht als die Verheißung? In denen man den Blick von oben nach unten senkt, in denen man von Gott zu den Umständen um einen herum blickt, in denen man vom Himmel auf die Zahlen blickt, vom Altar zu den vermeintlichen Sicherheiten der Welt. Genesis 13 ist daher keine bloße Reisebeschreibung. Es ist insgesamt Seelsorge des Heiligen Geistes. Es ist ein Kapitel über Rückkehr, über Trennung, über Blickrichtung, und über das Geheimnis, dass Gott seine Verheißung nicht an unserer eigenen Stärke festmacht, sondern an seiner eigenen Treue. Und ich möchte mit euch heute so durch diesen Text gehen, dass am Ende nicht Abraham groß ist, sondern Gott. Nicht unser Entschluss, sondern Gottes Gnade. Und nicht unser Weg, sondern allein Gottes Wort. Nun, damit wir uns aber richtig verstehen, das ist kein Kapitel und kein Text, der den Gefallenen beschämen sollte. Es ist ein Text, der uns heimruft. Es ist ein Text, der uns zeigt, wie man zurückkehrt zum ersten Altar. Wie man Streit heiligt, wie man im Verzicht gewinnt und wie man Sodom erkennt, aber Bethel wählt. Es heißt, die Gnade, die uns rettet, ist die Gnade, die uns auch bewahrt. Und wer von uns mit offenem Blick in sein eigenes Herz blickt, der wird auch hinzufügen, und es ist auch die Gnade, die uns wieder aufrichtet. Ich möchte anhand von 5 Punkten mit euch durch diesen Text gehen. Punkt 1 ist der Weg zurück vom Absturz zur Anbetung. Punkt 2, der Streit unter Zelten, wenn Segen zur Prüfung wird. Drittens, Abrahams sanfte Stärke, der Mann, der nachgibt und doch führt. Und viertens, Lots Blick, das Auge, das zu kurz sieht. Und fünftens, schließlich Gottes Stimme nach der Trennung, Verheißung für den Verzicht. Kommen wir zum ersten Punkt, der Weg zurück von Absturz zur Anbetung. Wir lesen in Vers 1, und Abraham zog herauf aus Ägypten und er und Lot, und Abraham zog herauf aus Ägypten, er und seine Frau und alles, was er hatte, und Lot mit ihm in den Süden. So beginnt dieses Kapitel. Und schon in diesem ersten Satz ist gleich das Evangelium. Abraham zieht hinauf. Das Wort klingt schlicht, aber geistlich ist es tatsächlich gewaltig. Denn Ägypten aus dem vorherigen Kapitel, das war nicht nur ein Ort, sondern das war ein ganzer Zustand. Es war ein Zustand von Abrahams Herz, ein Zustand von Abrahams geistigen Zustand. In Ägypten war keine Rede von Altären. In Ägypten war Abraham reich, aber arm im Inneren. In Ägypten handelte er, aber er betete nicht. In Ägypten plante er, aber er betete nicht und er vertraute nicht. Und wie oft ist es bei uns doch ähnlich? Wir können sehr beschäftigt sein in dem, was wir tun, und doch geistlich stillstehen. Wir können gewinnen und dennoch verlieren. Wir können glücklich aussehen, aber doch im Unfrieden leben. Aber hier steht, Abraham zieht hinauf. Nicht, weil er sich selbst geläutert hätte, nicht, weil er plötzlich so mutig geworden wäre, sondern weil Gott ihn nicht loslässt. Die Hand Gottes führt ihn wieder zurück. Und das ist die erste tröstliche Wahrheit. Der Herr führt seine Kinder zurück an die Orte, an denen sie ihn einst suchten. Und dann heißt es weiter, und Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold. Und merkt ihr die Ironie? Er kommt aus Ägypten, ist reich, reich an Dingen, aber sein Herz, es muss wieder reich werden, reich an Gott. Und darum führt Gott ihn nicht zuerst in neue Abenteuer, sondern er führt ihn zurück an alte Altäre. Und er ging hinauf auf seinen Zügen vom Süden bis Bethel, bis zu dem Ort, wo im Anfang sein Zelt gewesen war, zwischen Bethel und Ai, zu der Stätte des Altars, den er dort zuvor gemacht hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Das ist nicht zufällig. Das ist geistliche Ordnung. Zuerst zurück zum Altar. Erst die Anbetung, dann die Entscheidung. Zuerst Gottes Angesicht und dann die menschlichen Wege. Es ist, als würde der Heilige Geist uns zuflüstern, wenn du gefallen bist, beginne nicht damit, zuerst dein Image zu reparieren. Beginne nicht damit, dir neue Strategien auszudenken. Beginne nicht damit, dich selbst zu erklären, sondern kehre zurück zum Herrn. Kehre zurück an den Ort der ersten Liebe. Kehre zurück zum Altar. Und wenn du selbst mal wieder in deinem Ägypten bist und du siehst, dass die Dinge um dich herum nicht so sind, wie sie sein sollten, was tust du dann? Hör die Stimme Jesu an die Gemeinde, die in Ephesus von ihrer Hingabe abgekommen war. Dort heißt es, Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Offenbarung 2, Vers 5. Merkt ihr, wie schlicht das ist, aber doch wie durchdringend? Christus sagt nicht zuerst, erfinde dich neu. Er sagt, erinnere dich. Und er sagt auch nicht, mach größere Werke, sondern tu die alten Werke, tu die ersten Werke. Kehre zurück zu dem, was einst brannte. Vielleicht war deine Beziehung zu dem Herrn richtig gut, vor 4 Jahren. Vielleicht bist du aufgeblüht in der Anbetung, vor 4 Monaten. Was war damals anders? Frag dich das. Vielleicht hast du morgens das Wort aufgeschlagen, bevor du die Welt in dein Herz gelassen hast. Vielleicht bist du in der Anbetung aufgeblüht. Vielleicht hast du Verse im Herzen gehabt und nicht nur im Kopf. Vielleicht hast du freier und natürlicher von Christus gesprochen. Liebe Geschwister, das ist keine Romantik. Das ist ein Ruf zur Buße. Und Buße ist nicht nur die Reue über das Falsche, sondern es ist die Rückkehr zu dem Richtigen. Nicht nur der Weg aus Ägypten, sondern es ist der Weg hinauf zum Altar. Nicht nur ein neues Gefühl, sondern es sind die ersten Werke. Wiederholen, was du getan hast, als das Feuer in dir brannte. Mach es nochmal. So ist Abrahams Rückkehr nicht nur Gehorsam, sondern es ist Heilung. Er ruft den Namen des Herrn an. Das ist Buße in der Sprache des Glaubens. Und es ist die Erinnerung an uns, es gibt keinen Weg nach vorne, der nicht über die Anbetung führt. Und hier, Freunde, muss das Evangelium wie ein helles Licht in die Szene gesetzt werden. Buße ist nicht die Leiter, mit der der Sünder sich zu Gott heraufarbeiten kann, sondern es ist die Umkehr eines Herzens, das von Gott gezogen wird. Und wenn Christus in der Offenbarung in Kapitel 2, Vers 5 zu uns ruft, bedenke und tue Buße, dann ruft er nicht die Toten, sich selbst zu retten, sondern er ruft, wie er am Grab des Lazarus gerufen hat. Und in seinem Ruf, da liegt die Kraft zu kommen. Denn wer von uns könnte die ersten Werke tun, wenn nicht zuvor die erste Liebe wieder in uns geweckt wird? Darum ist der Altar, zu dem Abraham zurückkehrt, für uns mehr als ein Bild moralischer Besserung. Es ist ein Schatten auf das wahre Opfer selbst. Wir kehren nicht zu Gott zurück, indem wir ihm zuvor etwas bringen, sondern indem wir im Glauben sehen, was er zuerst gebracht hat, seinen Sohn. Der Herr Jesus Christus ist der wahre Altar und zugleich das vollkommene Opfer. Er hat nicht uns nur den Weg aus Ägypten gezeigt, er selbst ist hinabgestiegen in unsere Knechtschaft, hat unsere Schuld getragen und ist hinaufgestiegen in die Herrlichkeit, damit Sünder heimkommen können. Wenn dich also dein Gewissen heute anklagt, wenn du spürst, dass du gefallen bist, dann hör dies. Nicht die Stärke deiner Umkehr trägt dich, sondern die Stärke deines Retters. Flieh zu Christus, flieh zu ihm und du wirst erfahren, dass hinter jedem Ruf zur Buße ein Retter steht, der bereit ist zu vergeben. Hinter jedem tue die ersten Werke, da steht schon ein bereits vollbrachtes Werk. Und das ist das Werk am Kreuz. Zweitens, der Streit unter Zelten, wenn Segen zur Prüfung gehört. Wir lesen weiter. Und auch Lot, der mit Abraham zog, hatte Kleinvieh und Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es gab Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Und die Kanaaniter und die Perisiter wohnten damals im Land. Nun, kaum ist Abraham zurück am Altar, begegnen wir einer weiteren Prüfung. Die Herden sind groß, die Knechte sind viele, die Zelte stehen dicht an dicht. Und es heißt, das Land ertrug es nicht, dass sie beieinander wohnten. Es entsteht Streit zwischen den Hirten. Hier müssen wir lernen, dass Gottes Segnungen nicht nur trösten, sondern auch testen. Reichtum ist nicht neutral. Wachstum ist nicht neutral. Erfolg ist auch nicht neutral. Alles, was Gott gibt, kann entweder zur Anbetung führen oder aber zu Stolz. entweder zu Frieden oder zu Reibung, entweder zur Demut oder zum Besitzdenken. Der Streit entsteht nicht, weil Abraham und Lot Gott hassen würden. Nein, der Streit, er entsteht, weil ihre Habe so groß ist und ihre Herzen erst noch lernen müssen, wie man groß ist, ohne sich selbst groß zu machen. Und dazu kommt dann diese ernste Notiz, die man einfach so gerne überliest, doch ist sie da. Dort heißt es, und die Kanaaniter und die Perisiter wohnten damals im Land. Die Welt schaut zu. Die Heiden beobachten die Zeltdörfer der Pilger. Und so wird ein ganz gewöhnlicher Streit um Weideland, Wasser, Wege zu einem geistlichen Zeugnis. Die Frage ist nicht nur, wer bekommt welchen Platz. Die Frage ist, was sehen die Leute, wenn sie Gottes Volk betrachten? Sehen sie Brüder, die um Christi willen nachgeben können? Oder sehen Sie Menschen, die den gleichen Geist wie die Welt atmen? Spurgeon sagte einmal, der Streit unter den Kindern Gottes ist wie ein Feuer, das in einem engen Raum brennt. Es gibt Wärme und Licht, aber wenn der Rauch nicht abzieht, wird die Luft unerträglich und vergiftet die Gemeinschaft. Wir müssen das Feuer bewahren, aber den Rauch vertreiben. Man könnte auch sagen, ein Streit unter Christen ist wie Rauch in der Küche. Er verrät, dass irgendwo Feuer ist, aber er macht alles bitter. Es ist bitter für die eigene Seele, für das eigene Herz, für die Gemeinschaft und bitter für das Zeugnis. Und doch, Gott lässt diesen Streit zu, damit Abraham reift. Ägypten hat etwas in Abraham hervorgebracht und etwas gezeigt, entblößt. Es war die Angst. Jetzt entblößt Kanaan etwas anderes. Verantwortung. Denn reifer Glaube zeigt sich nicht nur im Gebet, sondern auch im Umgang mit Konflikten. Drittens, Abrahams sanfte Stärke, der Mann, der nachgibt und doch führt. Es heißt in Vers 8, da sprach Abraham zu Lot, lass doch kein Gezänk zwischen mir und dir und zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Achtet auf den Ton, er klingt nicht kleinlaut, aber auch nicht hart. Abraham führt, ohne zu verletzen. Er spricht klar, aber ohne zu verdammen. Er nennt das Problem, aber er nennt auch die Beziehung. Denn wir sind Brüder. Das ist Theologie im Alltag. Das ist Evangelium in der Hirtenfrage. Das ist eine Erinnerung, unsere Einheit ist nicht gebaut auf einer gleichen Meinung, sondern auf einer gemeinsamen Gnade. Dann folgt ein Satz, der nach menschlichen Maßstäben tatsächlich töricht wirkt. Es heißt dort, ist nicht das ganze Land vor dir? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich mich zur Rechten wenden, und willst du zur Rechten, so will ich mich zur Linken wenden. Steht dir nicht das ganze Land offen? Abraham lässt Lot die Wahl. Aber warum kann Abraham so reden? Nun bedenkt, von wo er kommt. Er war gerade erst am Altar. Wer den Namen des Herrn anruft, kann seine Rechte loslassen. Wer Gottes Verheißungen im Herzen trägt, der muss nicht um jeden Quadratmeter kämpfen. Und wer weiß, dass Gott gibt, der muss nicht mit Zähnen festhalten. Hier sehen wir etwas vom Leben als Anbeter und Pilger. Der Pilger baut keine Mauern um sein Land, als wäre es ewig. Er trägt es mit offenen Händen. Er weiß, die beste Sicherheit ist nicht Besitz, sondern Verheißung. Thomas Watson schrieb, ein wahrer Heiliger kann mit wenig zufrieden sein, weil er einen großen Gott hat. Das ist das Geheimnis dieser Szene. Abraham kann verzichten, weil er reich ist. Er ist reich an Gott. Und nicht zuerst an Reich, an Vieh. Doch lass uns nicht romantisieren. Ich meine, nachgeben ist schwer. Es fühlt sich an wie Verlust. Es fühlt sich an nach Ungerechtigkeit. Es fühlt sich an wie der andere gewinnt. Aber geistlich ist es oft genau der Moment, in dem Gott den Raum schafft, um seine Verheißungen neu zu verteilen und neu auszubreiten. Viertens. Lots Blick, das Auge, das zu kurz sieht. Wir lesen weiter. Und Lot erhob seine Augen und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte. Gleich dem Garten des Herrn, wie das Land Ägypten, bis nach Zoar hin. Und Lot erwählte sich die ganze Ebene des Jordan, und Lot zog ostwärts, und sie trennten sich voneinander. Abraham wohnte im Land Kanaan, und Lot wohnte in den Städten der Ebene und schlug Zelte auf bis nach Sodom. Und die Leute von Sodom waren sehr böse und große Sünder vor dem Herrn. Lot sieht. Und was er sieht, das ist grün. Und was er sieht, das ist bewässert. Und was er sieht, das ist aussichtsreich. Aber er sieht nur mit dem natürlichen Auge. Er hebt seine Augen, aber er hebt sie nicht hoch genug. Er vergleicht Kanaan mit Ägypten. Und das verrät damit, was in ihm drin ist. Ägypten ist noch in ihm drin. Und hier liegt eine ernste Warnung. Man kann äußerlich mit Gottes Volk ziehen und innerlich aber immer noch vom Geist der Welt gelenkt sein. Man kann die Sprache der Verheißung hören und doch die Logik des Vorteils leben. Man kann in der Nähe Abrahams sein, aber so weit fern von Abrahams Gott. Der Text beschreibt Lots Schritte so still, dass es fast unmerklich bleibt. Und doch ist das ein Muster vieler geistlicher Katastrophen. Er sieht nach Sodom. Er richtet sein Zelt nach Sodom aus. Später lesen wir auch, dass er in Sodom lebt. Und zum Schluss sitzt er sogar im Tor von Sodom. So arbeitet die Welt. Sie lockt nicht zuerst mit Ketten, sondern mit Wiesen. Sie bindet nicht zuerst mit Sünden, sondern mit Optionen. Und ehe man sich versieht, ist man mittendrin und fest verwurzelt. Und doch, geliebte Geschwister, ist die Frage nicht nur, wohin ging Lot, sondern vielmehr, wo richtest du dein Zelt aus? Wohin zeigen deine Gewohnheiten? Wohin gehen deine Gedanken, wenn sie niemand sieht? Wo suchst du Erquickung und wo erwartest du Sicherheit? Jonathan Edwards warnte uns, das Herz des Menschen ist wie eine Fabrik von Götzen. Und genau darum kann ein grünes Tal, das uns harmlos erscheint, zum Altar einer falschen Anbetung werden. Lot hat Ur verlassen, aber er verwurzelt sich wieder in Sodom. Und ich glaube, dass es tatsächlich vielen Menschen so geht. Sie sagen Ja zum Himmel, aber sie haben niemals richtig Nein zur Welt gesagt. Und dann ist es wie bei Lot, dann landen sie an einem tragischen Dilemma. Fünftens, Gottes Stimme nach der Trennung, Verheißung für den Verzicht. Und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte, erhebe doch deine Augen und schau von dem Ort, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft bis in Ewigkeit. Und ich will deine Nachkommenschaft machen wie den Staub der Erde, sodass, wenn jemand den Staub der Erde zu zählen vermag, auch deine Nachkommenschaft gezählt werden wird. Merkt ihr den heiligen Kontrast? Lot hob die Augen und er sah die Jordanaue. Und Gott sagt zu Abraham, heb deine Augen auf und schau weiter. Es ist, als würde Gott sagen, du hast losgelassen und jetzt schau, was ich dir alles geben will. Und dann breitet Gott die Verheißung aus. Norden, Süden, Osten, Westen, Land, Nachkommen, Ewigkeit. Hier lernen wir eine Wahrheit, die dem Fleisch zuwider ist. Wer aus Glauben verzichten kann, wird geistlich reich. Nicht immer materiell, nicht immer so, wie wir es uns vorstellen, aber immer so, dass Gott selbst das Erbteil seines Volkes bleibt. Das Evangelium ist nicht, wenn du verzichtest, dann wirst du garantiert das Bessere in derselben Währung zurückbekommen. Sondern das Evangelium ist, wenn du Gott hast, dann hast du das Beste. Auch wenn du alles andere verlierst. Spurgeon soll einmal gesagt haben, Gott nimmt uns niemals etwas weg, ohne uns dafür sich selbst zu geben. Das ist das tiefe Gesetz der Gnade. Der Herr sagt nicht, Abraham, du warst so edel, darum will ich dich belohnen. Er sagt, Abraham, ich habe es versprochen und ich werde es erfüllen. Wir lesen weiter, wie Gott zu Abraham spricht und er sagt zu ihm, mach dich auf und durchzieh das Land nach seiner Länge und nach seiner Breite, denn dir will ich es geben. Und Abraham schlug Zelte auf und kam und wohnte unter den Terebinden Mamres, die bei Hebron sind. Und er baute dort dem Herrn einen Altar. Da befiehlt Gott Abraham sogar aufzustehen und das Land zu durchziehen. Der Glaube, der am Altar beginnt, endet nicht im Stillstand, sondern er führt zu gehorsamen Schritten. Das Kapitel endet, wie es geistlich richtig ist, nicht mit Lots Erfolg, sondern mit Abrahams Altar. Da brach Abraham auf und kam und wohnte bei den Terebinden Mamres in Hebron und baute dort dem Herrn einen Altar. Wieder ein Altar. Wieder Anbetung. Wieder die Priorität, die eigentlich keine Priorität im menschlichen Sinne ist, sondern das Zentrum. Wenn wir Genesis 12 und 13 zusammenhalten, dann sehen wir ein Muster. Wo Abraham im Glauben geht, da baut er Altäre. Wo er strauchelt, verschwinden sie wieder. Und wo er zurückkehrt, da erscheinen sie wieder, die Altäre. Das ist ein biblisches Prinzip, das wir niemals vergessen sollten. Wo Anbetung fehlt, wird das Herz anfällig. Aber wo Anbetung gelebt wird, da wird das Herz fest. Und darum, Geschwister, ist die Frage heute nicht zuerst, welche Entscheidung steht bei dir an? Sondern die Frage ist, wo ist dein Altar? Vielleicht bist du im Ägypten der Angst, vielleicht hast du dich verheddert in halben Wahrheiten, in Selbstschutz, in Kompromissen. Dann hör zu. Es gibt einen Weg zurück, hinauf zum Herrn, nicht zur Selbstachtung, sondern zu Jesus Christus. Und vielleicht stehst du in einem Streit, der dir den Frieden raubt. Dann höre, denn wir sind Brüder. Der Geist Christi kann nachgeben, ohne zu verlieren. Vielleicht lockt dich ein grünes Tal, ein schneller Gewinn, ein schneller Vorteil, eine Weltlichkeit, die harmlos aussieht. Dann höre, heb die Augen auf und schau weiter. Schau höher, schau auf die Stadt, deren Baumeister Gott selbst ist. Und wenn du dich fragst, ob du das schaffst, du wirst es nicht alleine schaffen. Abraham selbst war ein Mann, der fiel. Aber Gott war und ist noch heute ein Gott, der festhält. Und wir dürfen mehr sehen als Abraham. Wir dürfen auf Christus blicken, den wahren und besseren Abraham. Er ging den Weg vollkommen. Er baute nicht nur Altäre, er wurde selbst das Opfer. Er verließ nicht nur ein Land, er verließ die Herrlichkeit und wurde Mensch. Er hielt nicht nur Verheißungen, sondern er wurde selbst zur Verheißung. Und er gab nicht nur nach, sondern er gab sich selbst hin. In ihm und nur in ihm wird unser Blick geheiligt, unser Streit befriedet, unsere Zelte gelöst und unser Altar neu entzündet. Möge der Herr uns dahin führen, dass wir wie Abraham zurückkehren zum Altar, dass wir Pilger in Zelten sind, dass wir Sodom erkennen und Bethel wählen und unsere Augen höher heben als die Jordanaugen. Hinauf zum Christus, zu unserem Herrn. Amen.